Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Großbrände in den Landkreisen Elbe-Elster und Potsdam-Mittelmark im vergangenen Sommer. Seit einigen Jahren schon brennt es viel in Brandenburg. Das Land muss etwas tun. Ministerpräsident Woidke hat deshalb jetzt zu einem Treffen eingeladen. Die Erkenntnisse schildert Ihnen unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Aus eigener Kraft wird Brandenburg den vielen Waldbränden nicht mehr Herr. Das macht Ministerpräsident Dietmar Woidke beim Waldbrandgipfel klar. Hubschrauber der Bundespolizei und Fahrzeuge der Bundeswehr werden dringend gebraucht. Und auch beim Beräumen der vielen munitionsbelasteten Waldflächen müsse der Bund helfen. Ansonsten könnten Brände dort nur aus der Luft gelöscht werden.
Deswegen ist es auch besonders notwendig, dass wir für die Vorbereitung noch stärker auch in die Munitionsberäumung gehen. Und für diese Munitionsberäumung, Sie kennen die Kosten, Sie kennen den Aufwand, brauchen wir die Unterstützung unserer Partner hier, vor allen Dingen auch die Unterstützung der Bundesregierung.
Ums Geld geht es auch beim Einsatz der Löschhubschrauber. Wer sie anfordern darf und später dafür bezahlt, das sei lange unklar gewesen, sagt Sigurd Heinze, Landrat im Kreis Oberspreewald-Lausitz und Vorsitzender des Landkreistages.
Das ist natürlich beim Anforderern von Hubschraubern bei solchen Großlagen bzw. Großbränden, möglicherweise auch im Bereich des Katastrophenschutzes, es natürlich dann auch um Kostenerstattung geht, aber dass man uns auch signalisiert hat, je nach Verfügbarkeit, diese auch durchaus recht zeitnah angefordert werden können, um sie zum Einsatz zu bringen und dann eben Großschadenslagen möglichst schnell und effektiv zu bekämpfen.
Für die Bundesebene ist Bundesbauministerin Clara Geiwitz beim Gipfel dabei. Sie sagt Brandenburg Unterstützung zu. Schließlich sei kein anderes Bundesland so stark von Waldbränden betroffen. Über 500 waren es im vergangenen Jahr. Deshalb müsse es auch um größere Abstände zwischen dem Wald und Wohnsiedlungen gehen, gerade dort, wo neu gebaut wird.
Wir haben es sehr intensiv geprüft, ob es jetzt sinnvoll ist, andere als bisher geregelte Abstände zwischen Häusern und dem Wald zu regeln. Wir haben uns heute verständigt, dass das nicht sinnvoll ist, das abstrakt zu regeln, sondern dass man vor Ort die Kommunen am Wald unterstützen kann, damit sie ihre Flächennutzungspläne, B-Pläne aktualisiert.
Beim Bauen an Waldrändern sollen die Kommunen weiter selbst entscheiden können. Doch beim Anlegen von Schutzstreifen an Waldrändern möchte Brandenburgs Forstminister Axel Vogel künftig auch in Privatwäldern aktiv werden können.
Und das können wir nur machen durch Zugriff und Rückgriff auf die Eigentümerinnen und Eigentümer. Sie kennen das Problem, 93.500 Kleinwaldbesitzer, die nur sehr bedingt bereit sind, sich hier zu engagieren. Wir sehen, dass wir hier die Notwendigkeit haben, auch gesetzliche Änderungen vorzunehmen. Wir haben das Waldgesetz in der Prüfung bei uns, aber in dem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass wir ohne Änderung des Bundeswaldgesetzes auch nicht hier zum Erfolg kommen.
Ein neues Waldbrandkompetenzzentrum soll künftig alle Maßnahmen bündeln. Das Ziel? Waldbrände verhindern, um sie später nicht aufwendig bekämpfen zu müssen.
Amelie Ernst über das Treffen zur Waldbrandentwicklung in Brandenburg. Die Räumung in Lützerath interessiert Menschen in ganz Deutschland, hat sie doch Symbolcharakter. Besonders gespannt beobachten das aber viele Lausitzer. Denn auch dort mussten ja viele Dörfer der Kohle weichen. RBB-Reporterin Iris Wussmann mit Eindrücken aus der Lausitz.
Hornow, Klinge, Wolkenberg, viele weiße Holzkreuze mit den Namen von abgebaggerten Lausitzer Dörfern stehen in Lakoma bei Cottbus am Straßenrand. Auch Lakoma selbst musste 2006 dem Tagebau Cottbus Nord weichen. Der Arzt Ernst-Peter Kühn hatte dort seine Praxis und sein Haus. Er lebt jetzt auf der anderen Seite der Bundesstraße und verfolgt natürlich, was in Lützerath passiert.
Dieser öffentlich medienwirksame Protest ist notwendig, um Nachdenklichkeit zu erzeugen. Und ich spreche hier als Selbstbetroffener. Ich habe zweimal meine Geburtsstätte, Grube Ilsebüchchen, durch den Tagebau verloren. Und Lakoma, das war dann meine eigentliche Heimat, ein zweites Mal.
Auch wenn er die Form des Protestes nicht gutheißt, das Ziel unterstützt der 86-Jährige und plädiert leidenschaftlich dafür, Maß zu halten und nicht aus dem Vollen zu schöpfen, als wenn es kein Morgen gäbe.
Wir leben allesamt über unsere Verhältnisse und so kann es nicht weitergehen.
Ulrich Schulz, Landwirt in Atterwasch bei Guben, ist mit seinem Hof vor 6 Jahren von der Abbaggerung verschont geblieben. Er könne sehr gut nachempfinden, was die Menschen in Lützerath mitmachen. Radikalen Protest, wie er dort gerade läuft, hätten sie damals abgelehnt, aber...
Wenn ich wieder Revue passieren lasse, dass Leute mit uns demonstriert haben, die heute diese Klimapolitik verantworten müssen oder verantworten, dreht sich mir der Magen um, wo wir eigentlich hingekommen sind. Wir waren der Meinung 2017, die Vernunft hat gesiegt, die CO2-Geschichte, das hat alles mit dem Klimawandel zu tun. Und heute ist das alles anders, heute ist das alles nicht mehr wahr. verstehe nicht nur ich nicht, das verstehen wir alle nicht.
Das sehen die Kumpel, die heute bei Schichtende aus dem Tagebau Jentschweide kommen, anders. Auch sie verfolgen das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.
Ich finde das Quatsch. Wir wollen ja unsere Energie auch haben und jeder möchte ja einen Schalter umdrehen und Strom haben. Und wenn wir jetzt über alle sparen wollen, ja, wo soll es denn am Ende herkommen?
Wir brauchen auch eine Verstromung, die für ganz Deutschland da ist und die nicht nur auf dem Fahrrad ertreten wird, bis dann alles so ausgerichtet ist, dass wir einen Übergang machen können, die Erneuerbaren dann so nutzen können und Wasserstoff, dass es dann eben, wie gesagt, für uns weitergehen würde.
Ob die wissen, wo der ganze Strom momentan herkommt.
Skepsis, Unverständnis, Mitgefühl und der Wunsch, dass sich was ändert. Eine ganze Bandbreite von Meinungen begleitet in der Lausitz das Geschehen in Lützerath.
Iris Wussmann war das aus unserem Studio in Cottbus. Fast 2 Wochen ist die Silvesternacht jetzt her, aber die Wogen schlagen immer noch hoch. Jetzt ging es in der Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus nochmals um die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr. Und unsere landespolitische Reporterin Leonie Schwarzer konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dabei zu einem guten Teil Wahlkampf geführt wurde.
Für CDU-Chef Kai Wegner ist eins klar.
Rot, Grün, Rot ist ein Sicherheitsrisiko für Berlin, meine Damen und Herren.
Es müsse endlich gehandelt werden.
Schonungslos in der Analyse und eindeutig in der Umsetzung.
Die CDU-Fraktion fordert deshalb in ihrem Antrag, dass alle Polizei- und Feuerwehrkräfte Bodycams bekommen und beschleunigte Verfahren bei besonders schweren Angriffen. Linken Innenexperte Niklas Schrader hält von diesen Vorschlägen wenig.
Die alte Leier Ordnung durch Abschreckung, Ordnung durch Aufrüstung und dann wird das schon werden. Mehr fällt Ihnen nicht ein. Das ist wirklich armselig und das wird nicht funktionieren, liebe CDU. Respekt erreicht man nicht mit dem Holzhammer.
Ähnlich sieht das auch Wassily Franco von den Grünen. Die Bodycam sei kein magisches Schutzschild. SPD-Innensenatorin und Koalitionspartnerin Iris Spranger hatte sich dagegen schon kurz nach Silvester für mehr Bodycams bei der Polizei eingesetzt. FDP-Innenpolitiker Björn Jotze betont, es müsse nicht für eine Gruppe ein beschleunigtes Verfahren geben. Alle Verfahren müssten schneller abgearbeitet werden. Außerdem habe es bereits 2018 Ausschreitungen in der Silvesternacht gegeben.
Wir haben tagtäglich Angriffe auf Polizei und auch auf Rettungskräfte in unserer Stadt, meine Damen und Herren. Es ist also gerade nichts Neues und das ist eigentlich das Problem an dieser Debatte.
Die AfD kritisiert, dass es eine polizeifeindliche Haltung in Teilen der Koalition gebe.
Und Sie in Ihrer Koalition, Sie sind ja auch ein Stück weit mitverantwortlich, dass diese Respektlosigkeit in dieser Stadt herrscht.
So AfD-Innenpolitiker Carsten Woldeit. Die Koalition ist sich dagegen einig bei ihrer Kritik an der CDU, wirft ihr eine Nähe zur AfD vor. In einem Fragenkatalog hatte die CDU nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt.
Lieber Kai Wegner, Sie sind mir bis heute ein paar Antworten schuldig. Welche kriminologischen Erkenntnisse schließen Sie aus Vornamen? Ist Ali gefährlicher als Adolf?
Herr Wegner, direkt zu Ihnen. Ich fordere Sie auf, nutzen Sie hier heute im Abgeordnetenhaus die Möglichkeit der Entschuldigung bei allen Berlinerinnen, Nachbarn und Nachbarinnen mit Migrationshintergrund.
So Grünen-Politiker Wassily Franco und Tom Schreiber von der SPD. Wegner weist diese Kritik von sich. Die Koalition sorge dafür, dass junge Männer in der Gesellschaft scheitern würden.
Ich will die Leute davon abbringen, die sich auf den Weg machen, auch Straftäter zu werden, meine Damen und Herren. Und dafür müssen wir jetzt Konzepte und Ideen entwickeln. Und dafür müssen Sie handeln, solange Sie noch können. Nämlich bis zum 12. Februar. Danach machen wir das.
Ob das so kommt, wird sich in genau einem Monat zeigen. Was jetzt schon klar ist, die Debatte um die Krawalle wird den Wahlkampf weiter mitbestimmen.
Leonie Schwarzer hat für Sie die Debatte im Abgeordnetenhaus zu den Silvesterkrawallen verfolgt. Die Internetverbindung der Stadt Potsdam ist derzeit aus Sicherheitsgründen offline. Wir können keine E-Mails empfangen oder senden. Das sieht man seit Ende des letzten Jahres auf der Startseite der Landeshauptstadt. Zur Vorsicht vor einem möglichen Hackerangriff. Das erschwert natürlich nicht nur diverse Bürgerdienste. Aber, so RBB-Reporterin Magdalena Bienert, Abhilfe ist in Sicht.
Ab Montag soll es wieder möglich sein, E-Mails an die Stadtverwaltung zu schicken. Oberbürgermeister Mike Schubert gab heute bekannt, dass aber weiterhin an der IT-Sicherheitsinfrastruktur gearbeitet werde. Parallel geht die Stadt schrittweise wieder online. Bis zum Normalbetrieb kann es allerdings noch etwas dauern. Der Potsdamer Bürgerservice bleibt weiterhin nur eingeschränkt nutzbar. Die Stadt war am 29. Dezember vom Internet gegangen, nachdem Sicherheitsbehörden vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die IT-Strukturen und Daten gewarnt hatten. Offline zu gehen sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt die Landesbeauftragte für Datenschutz Dagmar Hartke. Allerdings kritisiert sie auch, dass in der Potsdamer IT eine sogenannte Dokumentation nach wie vor nicht sauber angewendet wird. Dieses Managementsystem sei aber wichtig.
Wenn ich dokumentieren soll, dann überlege ich mir, was für Daten werden verarbeitet. Sind das ganz simple Daten, wie zum Beispiel nur, ich sag mal meinen Namen hier, Hartke, oder werden über mich, Hartke, auch Gesundheitsdaten verarbeitet oder Fahrzeugdaten? Und dann schätze ich ein, wie riskant ist es, wenn diesen Daten irgendetwas passiert? Würde das der betroffenen Person großen Schaden zufügen? Wenn ich dann eine Risikoeinschätzung für die Daten getroffen habe, leite ich daraus ab, wie ich diese Daten schützen muss.
Die ITler, die nun an der IT-Sicherheitsinfrastruktur arbeiten, benötigen aber eine vollständige Dokumentation für ihre Arbeit. Hier muss Potsdam dringend nachrüsten.
Magdalena Bienert, die Stadt Potsdam soll ab Montag wieder online sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.